Bitcoin-Miner rutschen nach dem Halving in die Insolvenz und Bitcoin-Mining hat sowieso keine Zukunft. Was an diesen Vorbehalten dran ist, möchte ich heute genauer untersuchen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Stefan Kern, den Gründer und CEO von Bitkern. Das Unternehmen aus dem schweizerischen Zug hat sich auf Hardware- und Rechenzentren für die Krypto-Mining-Industrie spezialisiert. Als Bitcoin-Mining-Experte ist Stefan daher der ideale Gesprächsgast, um über das Halving und seine Auswirkungen zu sprechen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Ja, moin Stefan, schöne Grüße ins schweizerische Zug. Wie hat sich denn so die Stimmung im sogenannten Crypto Valley in den letzten Wochen entwickelt?
Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ja, die Stimmung ist ganz gut in den letzten Wochen. Bitcoin hat ja eine gute Fahrt hingelegt. Das wirkt sich immer sehr positiv auch auf unsere Branche aus.
Sehr schön. Erklär doch mal so ein bisschen, welche Rolle ihr bei Bitkern für die Mining-Industrie habt.
Ja, also uns gibt es seit 2017, ursprünglich gegründet in Österreich. Wir sind ein klassischer Servicedienstleister in dem Bereich, wie viele andere haben wir hier begonnen und haben einfach Dienstleistungen angeboten für Leute, die hier am Mining partizipieren wollen, das Ganze unterstützen wollen, die Dezentralität fördern wollen. Und früher hat man ja mit dem Laptop minen können, wie du weißt. Ja. Dann mit Grafikkarten zu Hause, das ist aber immer, wie soll ich sagen, industrialisiert worden, vorangetrieben worden und zu Hause war es dann nicht mehr möglich und wir bieten eben hier Möglichkeiten einfach für Dritte hier mit zu partizipieren als klassischer Dienstleister.
Und jetzt ist es ja nicht mehr lange hin, dann findet das Bitcoin-Halving statt im April. An sich ein rein technischer Prozess, kein Grund zur Aufregung oder gibt es doch für dich einen Grund, aufgeregt zu sein?
Ich muss sagen, da wir jetzt schon 7 Jahre in der Branche tätig sind, einige Erfahrung haben, auch schon das ein oder andere Event mitgenommen haben, sehe ich persönlich das Ganze sehr gelassen. Wir haben uns, wie viele andere Marktteilnehmer, auch auf dieses Halving vorbereiten können. Ich meine, das Datum war ja bekannt. Ja, es passiert alle 4 Jahre. Das heißt, wir haben schon rechtzeitig Vorsorge getragen, dass dieses Event uns, sage jetzt mal, nicht vom Hocker haut.
Und wie wird sich deiner Meinung nach so die Hashrate und Difficulty verändern? Wird das sehr, sehr stark sich wieder bemerkbar machen?
Ich finde, es ist sehr spannend, wenn man hier auch mal auf die letzten Jahre schaut. Vor 4 Jahren, wie hat sich da das Halving ereignet? Man muss eins sagen, was ich gelernt habe, ist in dieser Industrie, es kommt jedes Mal immer ein bisschen anders. Also es ist nie jeder Zyklus genau gleich. Zudem haben wir jetzt auch die Zulassung des ETF. Das hat auch natürlich Auswirkungen auf die gesamte Branche. Auch dieser vorzeitige, sage ich jetzt mal, kleine Run, das hat es so in dieser Art auch noch nicht gegeben. Ja. Inwiefern diese jetzt weitergeht, wie der Einfluss hat, das kann man schwer sagen.
Jetzt gelten gerade Mining-Anbieter oder auch die Aktien von denen, zumindest die börsennotierten wie bei einer Marathon Digital oder Riot Platforms, so ein bisschen auch als immer Hebel auf Bitcoin, also die nochmal stärker reagieren. Jetzt in den letzten Wochen, wo ich geschaut habe, war die Performance, also trotz eines in der Regel steigenden Bitcoin-Kurses, eher schwach. Glaubst du, dass das vielleicht auch so eine Art Halving-Schwäche ist, gerade die Miner belastet oder wie erklärst du dir gerade die Performance?
Ja, auch hier ist es sehr interessant, wenn man sich das die letzten Jahre, den letzten Bullenmarkt anschaut, wie die Aktien reagiert haben, ist hier ein ganz klarer, größerer Hebel zu sehen wie beim Bitcoin direkt. Ja, ich persönlich bin hier auch natürlich involviert, investiert und was man auch gesehen hat in den letzten Monaten, es hat zwei Anstiege gegeben, auch jetzt wieder Bitcoin gestiegen ist. Der große Anstieg auf 75, der blieb komplett unbemerkt. Jetzt hat der Bitcoin ein bisschen korrigiert und jetzt im Nachhinein ziehen, jetzt gerade, seit gestern, ich glaube gestern auch CleanSpark plus 20%, jetzt auf einmal sind wieder Reaktionen da. Es ist sehr schwer, hier eine direkte Linie zu ziehen. Meiner Erfahrung nach reagieren die Aktien immer zeitverzögert. Aber man kann auch diese Reaktionen nicht mehr so ganz lesen, wie es vor einigen Jahren war. Ja. Langfristig natürlich, ja, eine Tendenz ist natürlich da. Aber wir werden das sehen. Ich denke zum Beispiel, dass natürlich logischerweise, wenn der Bitcoin steigt, auch die Aktien reagieren, meistens zeitverzögert. Was ich mir auch vorstellen kann, wenn die ersten Quartalsberichte rauskommen nach dem Halving, was ja im Endeffekt die Einnahmen halbiert der Mining-Unternehmen, dass das natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf den Kurs hat, aber wir werden es sehen.
Obwohl inzwischen ja auch die Transaktionskosten eine immer größere Rolle spielen, wie würdest du die jetzt einordnen für die Wichtigkeit der Unternehmen?
Ist ganz klar, aktuell sind es vielleicht ja bis zu 10%, die variieren natürlich auch 5-10%, wenn dann das Halving da ist, dann sind es auf einmal 10-20%, das wird natürlich immer wichtiger. Dann natürlich, wenn der Markt floriert, wenn der Bullenmarkt da ist, wissen wir, es gibt mehr Traffic, die Transaktionsgebühren werden wieder steigen, die können dann auch teilweise vielleicht 50-70% eines Block Rewards ausmachen, die nehmen natürlich größere Bedeutung. Und man muss dann auch sagen, es ist sehr interessant, diese Transaktionsgebühren. Man hat es ja schon vor, ich glaube, letztes Jahr war es, mit diesen Meme-Coins. Ja. Wenn man einen gewissen Use Case natürlich auch anbietet, auf der sichersten Blockchain der Welt, ja, was ja die Bitcoin-Blockchain ist, die größte. Ich sehe es sehr spannend, hier auch Überlegungen anzustellen, diese Blockchain für Anwendungen zu nutzen. Das widerspricht ja auch nicht dem Bitcoin als Wertspeicher, ja, was es für die meisten eigentlich ist. Man kann diese Blockchain auch noch nutzen und einen Mehrwert bieten. Wenn wir hier etwas sehen in Zukunft, dann kann sich das natürlich auch wieder positiv auf die Transaktionsgebühren ausüben und kommt natürlich dann auch wieder den Infrastrukturanbietern zugute. Da kann ich mir vorstellen, ja.
Okay, also ich sehe schon, du bist jetzt nicht abgeneigt, dass jetzt auch Ordinals, war es ja bei Bitcoin, die NFTs, dass auch sowas darauf gemacht wird, weil manche waren ja sehr kritisch, haben gesagt, oh mein Gott, ihr verschmutzt damit die Blockchain sozusagen. Aber das ist eigentlich dann aus einer liberalen Sicht ja auch nur fair. Es ist ja im Zensurresistent. Jeder kann da was drauf machen. Eben auch NFTs im Zweifel, ne?
Warum nicht? Warum nicht? Also natürlich, man sollte schon schauen, dass die Blockchain skalierbar ist, ja, und dass die Gebühren jetzt nicht überhand nehmen, ja. Das ist ganz klar, aber im Endeffekt ist es ja der Grundgedanke, es ist Open Source, ja, es ist öffentlich zugänglich und warum soll man nicht diese Blockchain nutzen, auch für andere Anwendungszwecke, solange man natürlich im konventionellen Sinn hier keinen Nachteil hat, ja.
Wie kann man denn beurteilen, inwiefern sich über die letzten Jahre jetzt auch mal bei längeren Zeitraum so die Wirtschaftlichkeit der Bitcoin-Mining-Industrie entwickelt hat. Also man könnte ja eigentlich argumentieren, damals gab es viel mehr Bitcoins und vielleicht hat man auch einfach mehr Gewinn gemacht dann im Zweifel. Das wird ja immer schwieriger, ne, mit abnehmendem Block-Reward. Also gibt es da so eine Tendenz, auch gerade durch immer größere Player, wo dann die Margen vielleicht auch einfach schrumpfen als damals, dass es schwieriger wird, damit Geld zu verdienen?
Also man muss klar sagen, es wird professionalisiert alles, ja. Man muss skalieren, man muss größer denken wie in jeder erwachsenen Industrie. Auch Bitcoin Mining zählt hier dazu. In der Vergangenheit hat es immer wieder Phasen gegeben. Da war es sehr lukrativ. Und ich sage immer, verwende den Begriff sehr gerne, beim Bitcoin Mining scheint zu 80% die Sonne nicht, nur 20%. Das heißt, es ist diese Zeit, wo es sehr rentabel ist. Da schwemmt es natürlich viele Leute rein. Die sehen die Momentanaufnahme, es ist sehr ertragreich. Und ja, aber die Korrektur kommt dann oft schnell. Und wenn man da eigentlich die Hausaufgaben nicht gemacht hat und einfach ökonomische mit Grundprinzipien einfach seinen Businessplan, seinen Business Case aufgebaut hat, dann kommt man leicht in Schieflage. Also da gibt es auch verschiedene Studien dazu und man kann schon durchaus sagen, bei jedem Bullen nach dem Bärenmarkt müssen ca. 50% der Miner die Federn lassen.
Oh, das ist heftig. Ja, wir haben ja auch einige Insolvenzen gesehen, kann ich mich dran erinnern, jetzt im letzten, also kurz zurückliegenden Bärenmarkt, Core Scientific war das doch, glaube ich, auch, die es schwer hatten und ein paar andere noch.
Ja. Genau, Core Scientific und Compute North. Core Scientific mitunter der größte Miner der Welt damals und sehr großer Hosting-Anbieter. Compute North, der größte Hosting-Anbieter der Welt. Und so, hier sieht man schon, die Größten sind in Straucheln gekommen, die was eigentlich auch Zugang zu den günstigsten Energiekosten haben. Aber man muss hier auch aufpassen, dass die Leute sehr große administrative Kosten haben. Bei Core Scientific zum Beispiel, da war der CEO, glaube ich, bei den bestbezahltesten CEOs der Welt dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht um die 100 Millionen oder mehr im Jahr kassiert hat. das spiegelt dann sich auch wieder nieder bei den Produktionskosten, natürlich beim Bitcoin. Ja. Und darum muss ich sagen, wenn ich hier partizipieren möchte in diesem Bereich, natürlich kann man regulierte Aktien kaufen, aber wenn man sagt, man will selbst dabei sein, ja, gibt es viele gute Dienstleister auch am Markt, natürlich auch weniger gute. Also man sollte es hier gut wählen, mit wem man das Ganze dann macht. Aber dann kann man mit einem guten Anbieter sogar günstigere Produktionskosten haben, wie zum Beispiel eine börsengelistete Firma.
Jetzt ist ja nicht nur der Strom teuer, weil du gerade günstig angesprochen hast, sondern auch die ganze Hardware. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wenn man jetzt neue Mining-Hardware kauft, die wird ja auch immer besser. Man braucht ja auch immer irgendwann ja das neueste Update, sage ich mal. Wie lange kann man die eigentlich nutzen? Also wann muss man eigentlich wieder mal die alten Geräte aussortieren und wieder die nächste Leistungsstufe anschaffen?
Es ist so, dass man sagen kann, alle paar Jahre kommt so eine neue Generation auf den Markt. Und du hast vorher auch gefragt, wie das ist. Langfristig ist es rentabel. Es ist dadurch auch länger rentabel, weil die Hardware auch immer effizienter wird. Viele kennen natürlich auch den Antminer S9. Das war der populärste Miner vor einigen Jahren. 2017, wo wir begonnen haben, war das Gerät. Mittlerweile gibt es Miner, die brauchen im Endeffekt nur knapp ein Fünftel. Ja. Der Energie für die gleiche Rechenleistung. Da hat sich viel getan. Natürlich steigt auch die Difficulty und alles. Es ist natürlich immer gut, wenn man die neueste Hardware hat. Und ein sehr wesentliches Merkmal ist immer wie bei jedem Investment, wann steigt man ein und wann steigt man wieder aus. Wenn man Hardware kauft, das ist wie eine Produktionsmaschine. Ich produziere ein unkörperliches Wirtschaftsgut, Bitcoin. So, diese Produktionsmaschine ist natürlich mehr wert, wenn Bitcoin, das Gut, was ich produziere, mehr wert ist. Wir haben in der Vergangenheit auch Zeiten gehabt, da haben auch wir oder auch Kunden von uns die Hardware zum Beispiel, sage ich mal, um 2.000 Euro gekauft und dann auf über 10.000 Euro verkauft, nach 1,5 Jahren, obwohl sie gebraucht ist, weil einfach das Wirtschaftsgut, das sie produzieren mit ihrer Produktionsmaschine, um so viel mehr wert ist. Das heißt, diesen Aspekt muss man auch sehen. Und ja, schlau ist es natürlich, wenn man unsere Erfahrungen so zusammenfasst, dann auch, wenn natürlich der Markt gut ist, vielleicht auch mal auszusteigen mit einem Teil davon und auch Gewinne mitzunehmen. So kann man sagen, dass man, wenn ich eine neue Miner-Generation kaufe, kann man schon damit rechnen, 60 Monate diese zu gewinnbringend zu betreiben. Und die Lebensdauer ist eigentlich gleichermaßen, wie lange kann ich ihn profitabel betreiben, den Miner. Wenn ich einen Standort habe mit wenig Energie, dann natürlich länger.
Das heißt aber auch theoretisch was, meine Frage wäre jetzt vielleicht auch daran, jetzt sind die fürs Bitcoin-Mining vielleicht nicht mehr gut genug, kann man die ja noch immer andersweitig irgendwie vielleicht nutzen, dass man jetzt nicht direkt in den Müll werfen muss, sage ich mal?
In Summe geht es ja hier um den Algorithmus SHA-256. Ja? Das ist ein ASIC-Miner, ist ja spezialisiert für diesen Algorithmus. Und den kann ich eigentlich nur für diesen Algorithmus hernehmen. Es gibt schon andere Blockchains auch, aber die sind zu klein. Wenn jetzt nur ein kleiner Bruchteil der Bitcoin-Miner die Hashrate in diese Blockchain umlenken würde, wäre es nicht rentabel. Ja. Es gibt schon die Möglichkeit, auch Bitcoin Cash, Bitcoin SV, um die größeren zu nennen, auch zu schürfen, aber im Endeffekt nicht vergleichbar mit Bitcoin. Also man muss die Frage beantworten mit Nein. Man kann die Geräte aus aktueller Sicht im großen Stil nur für das Bitcoin-Mining verwenden.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Ja, das heißt, also auch beim Mining als solches ist Bitcoin, keine Ahnung, wie viel Prozent macht Bitcoin da aus? 95%, 99%, also im Vergleich zu den anderen Proof-of-Work-Kryptowährungen, die man auch meinen könnte jetzt, die sind ja verschwindend gering, oder das ist irgendwie so in dem Bereich wahrscheinlich.
Ich glaube, das kommt hin. Ich habe jetzt da keine konkreten Zahlen im Kopf, aber auch andere große Proof-of-Work-Blockchains, wie zum Beispiel Litecoin, Dash, Zcash, ja, oder auch Dogecoin, ist ja auch am Wachsen, sind eigentlich vergleichbar, eigentlich sehr, sehr gering, ja, von der Rechenleistung im Vergleich zu vom Energieverbrauch. Man muss ja eigentlich der Schnittpunkt der digitalen Welt zur physischen Welt hier in diesem Bereich einer Blockchain liegt ja auch im Verbrauch der Energie. Sie haben eine Wertschöpfung.
Ja, welche Rolle siehst du denn eigentlich jetzt, das habe ich jetzt öfter mal gelesen, auch da ist natürlich KI sehr viel Rechenleistung bedarf. Es gab hier auch schon Miner, die gesagt haben, wir wollen unsere Rechenleistung auch eben nicht für Bitcoin-Mining nur bereitstellen, sondern eben auch für KI-Rechenleistung. Wie beurteilst du denn den Einzug von KI?
Ja, das ist ein Riesenmarkt, der wird kommen. Es ist eigentlich logisch, dass sich auch die Mining-Industrie, die großen börsennotierten Gesellschaften hier auch damit beschäftigen, weil wenn ich den Revenue-Stream auch ein bisschen breiter aufstelle, ist es natürlich nur von Vorteil, brauchen wir nicht reden, wenn ich weniger nur am Bitcoin-Kurs hänge. Man muss aber eben sagen, man braucht eigene Hardware dazu. Aber alle diese Mining-Unternehmen haben schon mal eins und das ist das Wichtigste. Existierende Infrastruktur mit Zugang zu günstigen Energiequellen, meistens nicht genutzte Energie. Bitcoin-Miner gehen ja immer dorthin, wo Energie nicht genutzt wird oder als Abfall entsorgt wird. Wir nehmen sie ja keinem weg. Im Gegenteil, durch das, dass wir nachher auch die nicht genutzten Energien nutzen, wird ja auch der Strom, sage ich mal, für die breite Masse eigentlich günstiger. Ja, wir machen ja dann auch bei Demand-Response-Programmen mit, ja, was sich ja eigentlich sehr positiv auswirkt.
Ja, und das hat schon gesagt, Energie ist natürlich wichtig, aber eben auch nicht alles dabei, hatten wir gerade den Punkt gehabt. Es gibt noch andere Themen wie politische Stabilität vielleicht, Temperaturen könnten es aber auch sein, wenn es vielleicht zu heiß ist, ist es auch nicht immer gut. Was sind denn so Regionen deiner Meinung nach, die sich so unter der Berücksichtigung der ganzen Faktoren besonders gut eignen, um Mining zu betreiben? Also Deutschland gehört sicherlich nicht dazu, nehme ich jetzt mal.
Ja, Mitteleuropa generell nicht. Grund dafür ist einfach das gut ausgebaute Energienetz. Somit gibt es eigentlich keine überschüssige Energie, weil die kann schön verkauft werden. Und ja, der Markt hier ist eigentlich eher teuer. Ja, es ist da den perfekten Standard, wenn du mich fragst, gibt es nicht. Alles hat immer sein Für und Wider. Und gerade eben Länder vielleicht mit der nicht der größten politischen Stabilität, ja, wie zum Beispiel jetzt wir hier in Deutschland, die haben dafür den Vorteil, günstigere Energiequellen zu haben. Das heißt, es ist dann wirklich abzuwägen. Nach wie vor Nummer eins ist immer noch die USA. Die Vereinigten Staaten sind Marktführer im Mining. Hier wird ja auch diskutiert, ob nicht eine Energiesteuer eingeführt wird für Bitcoin-Miner, die nicht nachhaltige Energiequellen nutzen. Bisher ist es nicht durchgegangen. Man wird sehen. Ja, ich denke mal, dass diese nächste Wahl jetzt auch ausschlaggebend ist. Mittlerweile sehr stark aufgeholt hat Russland in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist ja mittlerweile sogar vom Markt her auf Platz 2, weil einfach die Umgebungsvariablen gut sind, ja, wie die klimatischen Bedingungen, die Energie. Russland hat sehr viel Atomstrom und auch Wasserkraft. Das sind Sachen, die natürlich für viele dann auch wieder nicht in Frage kommen. Ganz klar, also aktuelle Sicht Russland. Paraguay war sehr aufstrebend in den letzten Jahren. Aber es ist auch Südamerika, ja, wenn ich da wieder vom Risiko, von der Risikobewertung das vergleiche mit Nordeuropa oder Nordamerika, ist es auch was anderes. Afrika ist jetzt auch am Kommen, gerade auch Äthiopien scheint so das neue Paraguay zu sein. Und auch andere afrikanische Staaten, auch börsennotierte große Unternehmen schauen mittlerweile auch ein bisschen über den Tellerrand. Und auch, was ich persönlich als einen Geheimtipp würde ich nicht sagen, aber sehr, sehr, ja, als gute Location sehe für die Zukunft ist vor allem auch Finnland. Finnland. Die haben auch neue Atomreaktoren in Betrieb genommen. Die haben auch CO2-freie Energie zur Verfügung, überschüssige Energie und Vorteil auch in Finnland. In Finnland kann man auch, haben die ein bestehendes Netz, um auch die Kommunen, die Städte zu beheizen. Und dafür haben sie ein Fernwärmenetz. Das heißt, mittlerweile nutzen sie sehr viel Biomasseanlagen, die sie auch in der Vergangenheit aus Russland zugekauft haben, das Material, was sie jetzt nicht mehr können. Zudem ist es nicht hundertprozentig nach einem, sage ich jetzt mal, so klimafreundlich, ja, wenn ich jetzt natürlich so Sachen verbrenne. Und da kann man ganz klar, indem ich ein Rechenzentrum hinstelle oder auch eine Bitcoin-Mining-Anlage, ich habe hier eine Wertschöpfung und ich nutze diese Abwärme mittlerweile auch mit diesen Hydrominern. Ja, ich habe ja schon die Abwärme in Wasser. Die kann ich dann in ein Fernwärmenetz einspeisen, trage hier auch nochmal dazu bei, einen Mehrwert zu schaffen, haben zusätzlich eine Einnahmequelle, ist das sehr spannend. Gerade eben auch Schweden, Norwegen, gerade die nordischen Länder, die auf Wärme angewiesen sind, ist das sicher auch eine Sache für die Zukunft, für die nächsten Jahre.
Okay, würde mich ja freuen, ist ja auch politisch sehr stabil. Dann, wenn wir Skandinavien gewinnen könnten, gerade für Europa, dass da hier auch was stattfindet, würde ich mich sehr freuen. Du hast es gerade schon angesprochen, so auch die erwägte Klimasteuer in den USA von der Biden-Regierung. Also es gibt ja politisch nach wie vor immer viel Gegenwind. Auch in der EU hatten wir schon sehr kritische Stimmen zum Bitcoin-Mining gehabt. Glaubst du, dass in den kommenden Jahren das mal drehen wird, dass man irgendwann Bitcoin auch, ich sage mal, als was ESG-freundliches einstufen wird, sagen kann, das ist nachhaltig? Oder glaubst du, dass nach wie vor die Politik da eher immer doch gegen Bitcoin sein wird, Mining in dem Fall?
Ich finde, dass Bitcoin aktuell einfach als politischer Spielball missbraucht wird, muss ich schon fast sagen. Weil wenn man sich die Kennzahlen unserer Industrie anschaut, im Vergleich zu anderen Industrien, haben wir einen sehr, sehr hohen Faktor, wo wir die Energie aus nachhaltigen Quellen nutzen. Ja. Da gibt es noch ganz andere Industrien, die weit nicht dort sind. Bitcoin ist ja über 60% eigentlich des gesamten Netzwerkes weltweit werden aus nachhaltigen Energiequellen genutzt. Das muss man auch mal wo finden. Ja. Von dem her tragt er auch, wenn man wirklich ins Detail geht, es ist ein sehr komplexes Thema. Jetzt angenommen, vielleicht machen wir mal ein kurzes Beispiel, ist sehr wichtig fürs Verständnis. Also eine Solaranlage oder ein Windpark, die erzeugen ja nur eine Peakleistung. Das kann ja fast ein Netz gar nicht aufnehmen, weil die müssen ja eine stabile Lieferung gewährleisten. Das heißt, viele Windparks stehen auch still und werden nicht eingespeist. Zudem brauchen wir ja alle 24/7 Energie. Und auch so Bitcoin-Miner vor allem, die können hier diese Peak-Leistungen abnehmen und somit auch die Transformation zu erneuerbaren Energiequellen beschleunigen. Weil wir diese Infrastrukturen, diesen Ausbau, diesen Umbau auch mitfinanzieren können. Also ist auch ein spannender Anwendungsbereich von Bitcoin Mining zum Beispiel, weil wir jetzt ein AI-Rechenzentrum zum Beispiel, was einen komplizierten Job lösen muss, teilweise über mehrere Tage, ja, können wir nicht so einfach abschalten. Aber Bitcoin Miner, die können einschalten, die müssen nicht permanent online sein. Natürlich werden wir auch nur bezahlt, ja, wenn wir online sind, aber das System fällt nicht zusammen, nur weil jetzt zum Beispiel ein Rechenzentrum abschaltet. Ja.
Ja, definitiv ein gutes Argument, das auch schon öfter genutzt worden ist, um auch gerade regenerative Energien in Deutschland mit Wind und Sonne dann eben auch weiter ausbauen zu können, damit man eben flexibel ist und die Netzspannung halten kann. Ich hoffe mal, dass das noch ein bisschen mehr Schule macht oder Politik macht, könnte man auch sagen, vielleicht diese Sichtweise. Ich würde zum letzten Teil noch mal ganz gerne über die Zyklik sprechen vom Halving. Da gibt es ja eben auch viele, die sagen, die glauben an eben bestimmte Mechanismen. Wenn das Halving eintritt, ein paar Wochen später kommt dann der große Bullrun so ein bisschen. Wie betrachtest du denn die Halving-Zyklik alle 4 Jahre? Ist der Einfluss auf den Bitcoin-Kurs sehr groß oder genauso gegeben, dass man das eben auch so sagen kann?
Es hat natürlich seinen Einfluss, weil der Supply halbiert wird. Ja, ist ganz klar. Ich verknappe das Angebot. Und wenn ich ein Angebot verknappe, wirkt sich das natürlich immer aus, ja, von der Logik her. Was man jetzt wieder sehen kann, ist das Gleiche wie vor 4 Jahren. da war es auch so. Natürlich, medial wird es aufgegriffen, jetzt kommt das Bitcoin-Halving, dann bin ich sofort reich, der Bitcoin wird hochgehen. Das war bisher nicht so. Das passiert meist zeitverzögert. Zeitverzögert heißt teilweise sogar ein halbes Jahr. So war es bisher. Aber bisher hatten wir auch noch keinen ETF. Das heißt, wir haben wieder eine gewisse neue Konstellation. Ich glaube persönlich, dass beim Halving der Bitcoin wahrscheinlich sogar kurz nachgeben wird, so wie letztes Mal. Und dann werden wir auch ein paar schwere Monate haben. Und dann wird er natürlich mittelfristig dann durchaus auch anziehen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber man muss ehrlich sagen, wir wissen es nicht. Ja, wenn jetzt der ETF doch nochmal irgendwo einen Schub macht, der hat ja einen Einfluss. Ja, da ist ja Power dahinter. Das darf man alles nicht so unterschätzen. Und wenn mal ein Run ist, dann ist ein Run.
Genau, deswegen haben ja auch viele von dem Left Translated Cycle gesprochen, dass die ETFs sozusagen schon das Halving vorweggenommen hätten auf den Einfluss. Und das wäre jetzt dann, ja, die Frage ist der Zyklus dann deswegen kürzer, schon vorverlegt worden, oder ist er dann doppelt stark, weil wir eigentlich die Nachfrageseite durch die ETFs bedienen, zusätzliche Liquidität reingeben, dann durchs Halving nochmal Angebotsseite steuern, also verknappen. Also viele Unbekannte. Also ob es dann diesmal genauso wird wie letztes Mal, ist halt die große Frage. Es ist immer angenehm, sich daran festhalten zu können, an diesen Gesetzmäßigkeiten zu sagen, okay, jetzt im November, Dezember wird es wahrscheinlich vielleicht schon das erste, keine Ahnung, Cycle-Top geben oder vielleicht danach nochmal 6 Monate später. Da gibt es ja 1000 Theorien, wie man das so lesen kann, so ein Chart auch. Ja, hast du denn da so eine Meinung zu, im Sinne von, dass das schon auch ja, Ende des Jahres vielleicht schon sein könnte mit dem Bitcoin-Cycle-Top oder eher nicht?
Es kann vorweggenommen werden dadurch, ganz klar. Also so wie wir es jetzt gesehen haben, sogar ein neues Allzeithoch vor dem Halving hat es ja noch nie gegeben, muss man ganz klar sagen. Mischt die Karten neu. Ich glaube dennoch, dass es ein bisschen dauern wird. Ich glaube, dass es eine Konsolidierung sein wird. Und ja, solange wir nicht mindestens 150.000 erreichen, haben wir auch keinen neuen Bullrun, aus meiner Sicht. Und ja, ich habe letztes Jahr habe ich mir gedacht, der Peak wird in 2025 sein. Durch diesen Vorrun kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht wirklich der Peak sogar heuer noch kommen könnte. Aber das werden wir sehen. Wir alle haben leider keine Glaskugel.
Ja, und es gibt ja noch andere Einflussfaktoren. Ich glaube ja auch immer, dass der Makrozyklus sehr große Rolle spielt. Also Zinsen zum Beispiel, ne, die sind ja immer noch oben. Und ich meine, das ist spannend. Wir haben ein neues Allzeithoch bei Bitcoin letztens gemacht, obwohl die Zinsen, Leitzinsen, ganz oben noch sind. Das ist ja eigentlich auch unnormal. Eigentlich sind die Zinsen ganz unten, wenn Bitcoin ja ein neues Allzeithoch markiert. Also da ist vielleicht auch nochmal ordentlich was möglich durch die Makrosicht.
Ja, aber nur dank dem ETF. Wir hatten einfach eine Niedrigzinsphase und ich glaube, Bitcoin hätte auch ohne diese Niedrigzinsphase den Zyklus gemacht. ob man das so 100% zusammenschreiben kann, dass das so korreliert, ist schwer zu sagen. Aber jetzt haben wir einfach eine feste Verknüpfung mit dem traditionellen Finanzmarkt, wo natürlich solche Entscheidungen, glaube ich, einen größeren Einfluss in Zukunft haben werden. Ja.
Okay, ja, spannend. Ich möchte zum Schluss noch die letzte Frage nochmal aufgreifen. Die Angst, die immer umhergeht, dass ja Bitcoin-Mining irgendwann gar keinen Sinn mehr macht, wenn dann alle Bitcoins gemeint sind. Wir sind ja schon bei 19, über 19 Millionen sind wir schon. 21 Millionen kann es maximal geben. Das heißt, viel gibt es da gar nicht mehr. Und dann kommt immer die Frage, ja, was ist denn dann mit den Minern, wenn es kaum noch Bitcoins gibt? Was könntest du da entgegnen, sozusagen dieser Sorge irgendwie auch dann?
Ja, wir haben vorher schon angesprochen die Rolle der Transaktionsgebühren. Und wenn die jetzt dann schon in eine Richtung, sage ich mal, vielleicht von 20% gehen, des Block Rewards, 4 Jahre später vielleicht 40%, ja, und dann nochmal 4 Jahre bin ich schon bei 80%. Und diese Coins werden ja jetzt auf die nächsten gut 100 Jahre ausgeschüttet. Natürlich wird das immer weniger. Der Bitcoin-Preis, wie wir ihn kennen, so in Zyklen, er sich auch weiter bewegt, ja. Es ist natürlich auch eine Frage der Akzeptanz des Bitcoin. Und ich glaube auch, man muss das schon so sehen, dieser ETF. Es ist ein gewisser nochmaliger Ritterschlag auch, ja. Es ist wirklich angekommen, ja. Alle großen Spieler des Finanzmarkts sind mittlerweile involviert, ja. Wenige reden nur noch dagegen. wie die letzten Jahre. Das kennst du ja nur zu gut, hast du jahrelang mitverfolgen können. Von dem her glaube ich schon, dass der Preis seines auch machen wird, dass wir auf alle Fälle in den nächsten 10, 15 Jahren auf alle Fälle kein Problem haben werden. Was dann ist, ist wirklich immer schwer zu sagen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass dieses System Bitcoin dann durch das Halving, wenn dann schon die Transaktionsgebühren 80% ausmachen, ja, das ist dann nicht mehr kritisch, wenn dann der Block Reward nochmal weiter halbiert wird, weiter. Dann, glaube ich, hat diese Halbierung wenig Einfluss. Die nächsten 10, sagen wir 15 Jahre wird noch Einfluss da sein und dann nicht mehr.
Okay, das ist doch ein sehr versöhnlicher Abschluss, würde ich sagen. Vielen Dank für die vielen Einblicke oder Einschätzungen vor allem auch. Ich glaube, dass das Themen sind, die gerade viele umtreiben vor dem Halving einfach, wie es da weitergehen könnte, eben auch eine Unsicherheit immer gegeben ist. Und ich glaube, da konnten wir heute einige Fragen beantworten. Vielen lieben Dank. Und ja, wenn ihr das auch so seht, liebe Hörerinnen und Hörer, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. da. Das würde uns sehr freuen. Also in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.